Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Dekarbonisierung meistern, Effizienz steigern, Zukunft sichern.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Pastor Matthias Ristau, Generalsekretär der Deutschen Seemannsmission. Moin, Herr Ristau.
Ja, moin. Schön, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns, dass Sie da sind. Da sind Sie ja nun auch schon seit, ich glaube, Anfang 2022 und zwar im Amt des Generalsekretärs der Deutschen Seemannsmission. Wenn ich mich recht erinnere, bei Ihrer Ernennung hieß es, Sie sollten die Neuausrichtung der DSM vorantreiben, unter anderem mit Modernisierung und Qualitätssicherung. Wie ist es denn bislang gelaufen? Sind Sie da soweit zufrieden bisher?
Ja, man kann ja mal gucken, was hat noch nicht geklappt. Und wenn ich dann sehe, was sozusagen noch an Berg, an Baustellen da ist, ist das eine ganze Menge. Aber wenn ich zurückblicke auf die letzten eigentlich ja schon fast drei Jahre, dann sehe ich, dass wir eine ganze Menge geschafft haben und ein großes Stück vorangekommen sind. Es gab dann auch immer wieder Probleme, die man am Anfang nicht geplant hat, aber das kennt ja jeder, der mit größeren Organisationen beschäftigt ist. Und wir sind ja weltweit mit der Seemannsmission unterwegs. Das heißt, wir haben Standorte, die ziemlich weit weg sind von Hamburg und da ist manchmal ja halt viel zu klären und das ist aus der Entfernung natürlich besonders aufwendig und schwierig.
Sie haben gesagt, so manches ist noch nicht geklärt, beziehungsweise es gibt noch so ein, zwei Baustellen. Was wäre das?
Naja, eine große Baustelle, die wir seit dem Brexit haben, sind unsere Standorte in Großbritannien, weil wir dort eigentlich angefangen sind. Also eigentlich schon in den 1850er Jahren war das erste, was es so aus Deutschland gab für Seeleute in Großbritannien. Da gab es eben dann schon in England lokale Vorbilder und die deutschen evangelischen Gemeinden haben das gesehen, haben das auch gemacht und seitdem waren wir dort immer. Bis zum Brexit und dann konnte man keinen mehr entsenden. Und man kann bis heute keinen entsenden nach England, sondern man muss da eine eigene Firma haben. Und das heißt, wir haben dann als gemeinnützige Organisation dort eine eigene Charity gegründet. Jetzt sind wir so weit, dass die im November anerkannt wurde. Und jetzt kommt der nächste Schritt, dann noch eine Sponsorship-License dafür, dass wir jemanden von hier dahin schicken können, der dann dort angestellt ist. Und dann hoffen wir, dass wir in ein paar Wochen, Monaten endlich die Arbeit in England wieder aufnehmen können.
Worauf sind Sie denn so zumindest bislang in Ihrer bisherigen Zeit besonders stolz, was Sie das geschafft und erreicht haben mit dem Team?
Also ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, in der Corona-Zeit eben eine Chat-Plattform für Seeleute einzurichten. Also die heißt dsm.care. Das war in der Zeit ja ganz schwierig, dass wir plötzlich umstellen mussten. Also für uns ist die persönliche Begegnung mit den Seeleuten so wichtig, weil die sonst ja so isoliert sind. Und auf einmal ging es nicht mehr. Dann haben wir überlegt, was können wir machen? Und eine Lösung war dann eben wirklich einen Online-Chat anzubieten. Und das ist bis heute eine wichtige Lösung, vor allem, weil es ja mehr Internet an Bord auch gibt. Und manchmal sind die Seeleute halt irgendwo auf dem Meer oder in einem Hafen, wo nichts ist vor Ort und melden sich dann bei uns und kommen mit ihren Problemen. Und dass wir das relativ schnell geschafft haben und dass wir immer noch Leute haben von uns, die dafür dann die Bereitschaft haben, auch nachts mal ranzugehen, wenn sich da diese Leute melden. Das finde ich eben einen großen Fortschritt. Und der andere große Fortschritt ist eben, dass wir dieses ganze Thema der Notfallbetreuung für Seeleute, also die PSNV, psychosoziale Notfallversorgung oder kurz Notfallseelsorge für Seeleute, dass wir das wirklich ganz professionell ausgebaut haben mit also über 35 Mitarbeitern, die wir geschult haben und einem Koordinator für das Thema und dass wir da jetzt einen großen Schritt, also wirklich einen Riesenschritt vorangekommen sind.
Was ist denn aus Ihrer Sicht oder aus Ihrer Erfahrung dann bei den Seeleuten das wichtigste Thema, wenn es um die Notfallseelsorge geht?
Ein Thema ist auf jeden Fall, dass die Seeleute in einer sehr besonderen Welt leben und dass es da eben viele, ich sag mal, Bilder, Klischees, Vorurteile gibt von außen, aber auch von sich selber. Also, und da war es erstmal eine schwierige Sache. Also, in anderen Wirtschaftszweigen oder bei der Feuerwehr war das auch schwierig, aber in der Schifffahrt ist es ganz besonders schwierig, eben klarzumachen, das sind Menschen, die an Bord. Und auch wenn das harte Seebären sind, kann es einfach sein, dass ein Zwischenfall an Bord, also wenn plötzlich jemand plötzlich verstorben, das ist an Bord was ganz anderes als an Land. Mal an Land hat man schnell Leute, die von außerhalb helfen. Das hat man an Bord nicht. Die Seeleute sind alles selber und die müssen halt mit diesen Sachen zurechtkommen. Und da ist es dann wichtig, dass danach jemand an Bord kommt, mit dem man darüber reden kann und wo man auch ein bisschen abchecken kann, ja, wie doll hat mich das eigentlich wirklich getroffen.
Sie kriegen diese Frage bestimmt öfter mal gestellt, aber auch ich stelle sie deswegen. Wenn Sie mit Seeleuten im Gespräch sind oder generell, wenn es darum geht, die Seeleute zu betreuen, welche Rolle spielt denn das Religiöse dabei? Ist das wichtig im Alltag, auch für die Seeleute? Wie würden Sie das einschätzen?
Also wir sind ja aus dem Hintergrund der evangelischen Kirche entstanden. Wir sind aber für alle Seeleute da, egal welcher Religion, welcher politischen Überzeugung, welcher sexuellen Orientierung, welchen Rang die an Bord haben. Aber viele verstehen auch, dass wir Menschen sind, denen man halt seelische Probleme im weitesten Sinne erzählen kann. Das sind gar nicht immer religiöse Sachen, aber so ganz persönliche Sachen. Und dass da eben so ein Grundvertrauen da ist, denen kann ich das anvertrauen und da ist es gut aufgehoben. Und das andere ist eben, wir sind Menschen, die das überhaupt reintragen in die Branche, dass Seeleute Menschen sind und eben auch diese Seite haben und dass eben dieses Thema wichtig ist. Also wenn man so will, war Mental Health schon immer unser Thema. Also das ist jetzt ja langsam in der Schifffahrt Thema geworden, aber hat sehr lange gedauert. In anderen Branchen war das schneller. Und wir sind schon immer dafür unterwegs gewesen. Von Anfang an waren wir dafür da, dass es den Seeleuten auch seelisch gut geht. Also auch mit natürlich Ausflügen, mit Clubs, wo man hingehen kann. Aber letztlich ist das alles für das Wohlbefinden der Seeleute und dass sie einen Ausgleich haben zu dem Stress, zu dem Leben an Bord, dass sie Möglichkeiten haben, sich abzureagieren, dass sie aber auch die Möglichkeit haben, mit jemandem zu sprechen. Also Seelsorge ist da was ganz Wichtiges. Und Seelsorge in diesem umfassenden Sinn, die eigentlich nicht direkt mit der christlichen Religion zu tun hat, aber auf dem Hintergrund, dass wir eben jeden als Menschen sehen.
Ich könnte mir jetzt zumindest vorstellen, dass es aber dennoch vielleicht bei Seeleuten den ein oder anderen Vorbehalt gibt, wenn sie eben nicht christlichen Glaubens sind und dann mit der Deutschen Seemannsmission in Kontakt treten, die aus der christlichen Religion hervorgegangen ist oder darin entstanden ist. Gibt es auf der Seite denn Vorbehalte? Also müssen Sie da manchmal erstmal erklären und überzeugen, nein, wir sehen dich jetzt erstmal als Mensch und nicht als Angehöriger eines anderen Glaubens?
Also das kommt schon mal vor, eher selten. Also ich erlebe es eher von außen, dass Menschen in der Schifffahrt, in Unternehmen, die halt nicht wissen, was das ist und selber nicht zur See gefahren sind und dann so Missionen sehen und fragen, muss das denn jetzt sein? Was will die Kirche da? Weil die sich nicht vorstellen können, was wir da eigentlich tun und dann die Idee haben, dass wir Seeleute missionieren würden. Also unsere Mission ist, für die Seeleute da zu sein, aber wir sind keine Leute, die Seeleute irgendwie von ihrem Glauben abbringen wollen. Das kann man ja auch, wenn man jetzt hier in Hamburg in den Duckdalben geht, wenn man diesen multireligiösen Andachtsraum dort sieht, sehen, dass wir da eben als religiöse Menschen religiöse Gastfreundschaft bieten und dort Gebetsecken für verschiedene Religionen haben, weil das was Wichtiges ist für viele Seeleute. Und natürlich sind auch atheistische Seeleute da willkommen.
Die Schifffahrt selbst, gerade in der Historie, da gibt es natürlich immer wieder viele Verbindungen zu religiösen, christlichen Themen und Hintergründen. Wie würden Sie das sehen? Sie beschäftigen sich ja nun auch schon seit einiger Zeit mit der maritimen Branche. Ist die Schifffahrt Ihrer Ansicht nach heute noch religiös geprägt?
Also vordergründig ganz bestimmt nicht. Und auch wenn ein Schiff getauft wird, hat das ja nichts mehr mit einer religiösen Handlung zu tun. Ich freue mich, dass wir neulich beim großen Containerschiff, was hier getauft wurde, das Schiff auch segnen konnten. Da war die Besatzung, übrigens auch die deutschen Seeleute, sehr dankbar dafür. Aber erstmal ist es bei einer Taufe nicht dabei und auch bei anderen Sachen in der Schifffahrt, also auch wenn da manchmal so ein religiöser Name davor steht, ist das erstmal nicht dabei. Und uns geht es darum, eben die menschliche Komponente reinzubringen. Und da gehört das Religiöse auch dazu. Und das ist für viele dann schon auch eine Sache, wenn so ein Schiff gesegnet wird, auch wenn die jetzt sonst nicht so viel vom Glauben halten, dass sie sagen, ja, das ist ja schon auch ein Wagnis, mit so einem Schiff unterwegs zu sein. Auch heute kann auch jedes Schiff in einen starken Sturm geraten und ein starker Sturm kann für jedes Schiff heute gefährlich sein. Und da eben zu sagen, seid begleitet, das finden viele dann gut. Und auch wenn eben was Schlimmes an Bord passiert ist, da eine Begleitung und ein Gebet zu haben, wenn einer gestorben ist. Und da ist es dann auch nicht so wichtig, dass alle die gleiche Religion haben, aber dass da was passiert.
Was halten Sie eigentlich in diesem Zusammenhang von den mitfahrenden Diakonen? Wenn die Leute mich jetzt sehen könnten, hätten sie meine Anführungszeichen gesehen. Ich weiß, dass das mal ein Thema war, mitfahrende Diakone. Ist das etwas, was Sie befürworten?
Also das haben wir durchaus als Projekt bei uns stehen. Hatten wir auch angedacht. Dann kam eben diese Steigerung von allen möglichen Kosten, die wir in den letzten Jahren alle erlebt haben und mussten es dann eben aufgrund steigender Personalkosten erstmal wieder aus einem Projekt nehmen. Also wir würden uns freuen, wenn Schifffahrtsunternehmen sich daran beteiligen würden. Also einmal sagen, das ist gut. Wir hatten das jetzt probeweise mal öfter mal gemacht, aber dann eben so, dass wir die Kosten dafür genommen haben, das können wir uns auf Dauer nicht leisten, aber es war jedes Mal die Rückmeldung, sei es auf Passagierschiffen, sei es auf Frachtschiffen, dass das ein sehr guter Beitrag ist für das Leben an Bord auch.
Einen ganz kleinen Sprung würde ich einmal kurz machen. Sie sprechen davon, dass Sie natürlich wollen, dass Seeleute als Menschen auch wahrgenommen werden, auch ihre Bedürfnisse wahrgenommen werden. Haben Sie eigentlich das Gefühl, dass Initiativen wie zum Beispiel No Shipping, No Shopping oder ähnliches auch Leute außerhalb der Schifffahrt erreichen, außerhalb der Schifffahrtsbubble? Oder ist das irgendwie etwas, was auch nur in der Branche diskutiert wird und da wahrscheinlich auch nur so halb ins Handeln umgesetzt wird?
Ja, ich finde das schon gut. Also das ist ja von den Schiffsmaklern und wir haben auch so dieses Motto, erstmal überhaupt allen deutlich zu machen, wie wichtig die Schifffahrt ist. Das muss man ja den Menschen in Deutschland erstmal überhaupt klar machen. Und eben auch, wenn ich ganz weit ab von der Küste wohne, dass trotzdem Seeleute für mich unterwegs sind. Also wir haben ja dann so Kaffeebecher, wo dann draufsteht, Kaffee, Fragezeichen, haben Seeleute gebracht. Natürlich wollen wir die Seeleute nicht darauf reduzieren, dass sie nur funktional dafür da sind. Aber es ist erstmal, dass die Menschen überhaupt eine Verbindung dazu haben. Also, dass sie sich klar machen, das Smartphone, was ich täglich benutze, das Geschirr, was ich benutze, die Möbel, also ganz viel von den Sachen wären ohne Seeleute gar nicht hier und außerdem wäre unser Land arm ohne Seeleute, weil wir vom Export leben. Das ist ein Schritt, den wir erstmal gehen müssen, um Leuten überhaupt klarzumachen, was sie mit Seeleuten zu tun haben und wo wir natürlich gemeinsam unterwegs sind mit allen in der Schifffahrt, erstmal zu sagen, Schifffahrt ist wichtig, weil die Schifffahrt eben ganz lange nicht gesehen wurde.
Ich frage auch deshalb, weil die Anerkennung der Bedeutung der Schifffahrt hat natürlich auch was damit zu tun, wie man eventuell Fördergelder, nenne ich es jetzt mal, einsammeln kann. Also die Finanzierung, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, der DSM beruht nur zu einem kleinen Teil auf öffentlichen Förderungen, zu einem größeren Teil tatsächlich auf Spenden. Und da gab es ja dann, soweit ich weiß, deutliche Rückgänge. Wie bewerten Sie so die Spendenfreudigkeit von zum Beispiel Reedereien, die ja nun direkt von ihrer Arbeit betroffen sind?
Also ich muss an dieser Stelle gerade nach dem Gespräch mit unserem Fundraiser vorhin sagen, dass wir uns freuen, dass in diesem Jahr doch ein ganzes Stück mehr reingekommen ist insgesamt an Spenden aus der Allgemeinheit und auch aus Reedereien. Aber es gab ja eine Empfehlung vom VDR an die Mitglieder 2006 damals und die wurde dieses Jahr erneuert und da haben wir auch die Summe pro Schiff ein bisschen angepasst, weil die Schiffe größer geworden sind und seit 2006 ja auch alles ein bisschen teurer geworden ist. Wie gesagt, da freuen wir uns, dass eine Reihe von Reedereien reagiert haben, aber das sind eine ganze Menge, wo wir uns auch noch Reaktionen wünschen, wo ich auch nochmal nachfragen werde. Also etwas mehr Unterstützung aus der Schifffahrt wäre da wichtig, vor allem, weil wir ja auch einen wichtigen Beitrag leisten. Also wir sind seit Anfang an eigentlich dafür immer da gewesen, dass Seeleute in der Schifffahrt bleiben. Also das, was man heute von der Retention sagt, die Fachkräfte in der Schifffahrt zu halten und eben auch das fahrende Personal in der Schifffahrt zu halten, das machen wir von Anfang an, weil wir gehen ja nicht zu den Seeleuten, die uns ihren Frust erzählen und sagen, ja, dann lass den Job doch und lass es sein, sondern wir hören zu und nehmen den Frust auf uns und helfen denen, dass sie weiter zur See fahren können.
Kann man das ungefähr sagen und mögen Sie das sagen, was so der Anteil an Ihrem Gesamtbudget ist, der auf Spenden aus Reedereien und Schifffahrtunternehmen entfällt?
Also die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, vor allem, weil die sich ja schon ein Stück gewandelt haben. Also wir haben den Abschluss vom letzten Jahr jetzt auch noch nicht da. Aber es hat sich dann schon, das ist jetzt wirklich ins Blaue gesagt, aber ich sag mal, wir sind dann schon von irgendwie 50.000 jetzt auf über 100.000 gekommen. Das ist schon eine tolle Steigerung. Plus, also wenn man noch andere Sachen dazu bezieht, sind wir dann bei 200.000. Das ist schon ganz gut. Aber da ist auch noch ordentlich Luft nach oben. Und es ist auch so, dass wir ja als kirchliche Einrichtung jahrelang von der evangelischen Kirche in Deutschland unterstützt wurden. Und wer ein bisschen die Nachrichten über Kirche liest, weiß, dass die eben auch finanzielle Sorgen haben. Und die haben auch gefragt, sag mal, also ihr macht eine tolle Arbeit und ihr seid Teil der Kirche, aber wir können euch jetzt nicht immer weiter mit 1 Million Euro fördern. Und das heißt, die haben das jetzt halbiert. Und deshalb brauchen wir eben auch eine breitere Aufstellung an Unterstützung. Und wir sind ja für die Schifffahrt da. Also da können wir, glaube ich, schon ein bisschen mehr auch erwarten.
Das heißt dann aber ja schon, dass ein Loch droht zumindest. Also wenn es nicht sowieso schon da ist, aber wenn auch die Kirche dann ihre Förderung einschränkt, dann wird es kritisch? Fragezeichen?
Naja, wir müssen jetzt gut dran arbeiten. Also wir haben jetzt gute Rückmeldung, dass es also aufwärts geht, aber da ist noch eine Lücke da. Wir haben auch von der Kirche die Zusage, dass sie bei der Finanzierung jetzt bleiben, also dass wir denen auch wirklich wichtig sind und dass die merken, dass sie da einen ganz tollen Arbeitszweig haben in der Schifffahrt. Also das ist ja nicht so, dass die jetzt nur bei uns gekürzt haben, sondern in allen Bereichen. Das heißt, wir sehen da auch eine große Wertschätzung und wir hoffen jetzt, dass diese Wertschätzung auch in Zahlen halt eben auch in der Schifffahrt deutlicher wird.
Sie sprechen doch bestimmt auch mal mit Kollegen aus dem Ausland oder aus anderen ähnlichen Organisationen. Sind da die gleichen Erfahrungen vor Ort? Also dass da die Förderung und das Spendenvolumen ausbaufähig ist, nenne ich es jetzt mal? Oder ist das an anderen Standorten anders?
Und die großen anderen Organisationen, also wir sind ja die dritte oder viertgrößte Seemannsmission weltweit und die größten kommen halt aus Großbritannien. Da haben die halt eine viel längere Erfahrung und Tradition im Fundraising auch und da ist es viel stärker verbreitet. Und das andere ist eben auch, dass wir als deutsche Seemannsmission lange da auch immer sehr bescheiden waren in unserer Ecke und eben gar nicht so rausgestellt haben, dass wir eine weltweite Organisation sind und das jetzt in der Schifffahrt auch deutlicher machen müssen. Wir sind eben für viele, die kennen dann den Seemannsclub in Hamburg, den Duckdalben oder kennen vielleicht den Welcome in Bremerhaven oder eine Seemannsmission in ihrer Stadt, wo ihre Reederei sitzt und wissen gar nicht, dass wir auch weltweit unterwegs sind.
Meinen Sie, dass, ich meine, das ist eine Frage, die eigentlich sinnlos ist, hätte ich fast gesagt, aber ich stelle sie trotzdem. Meinen Sie, wenn es mehr deutsche Seeleute gäbe und die auch dadurch ein bisschen präsenter in der Gesellschaft und auch in der maritimen Branche an sich wären, dass dann die Spendenbereitschaft auch höher wäre?
Also natürlich hilft es überhaupt in der Gesellschaft deutlicher zu machen, dass es Seeleute gibt. Wir haben viel Unterstützung auch von ehemaligen Seeleuten und auch von jüngeren Seeleuten, die uns inhaltlich dann auch unterstützen und helfen, das weiterzusagen und merken, wie wichtig das ist. Es ist ja auch für die deutschen Seeleute inzwischen schwierig, wenn sie ja nur noch ein paar Tausend sind und inzwischen ganz verteilt in Deutschland leben, weil die halt früher auch aus ganz Deutschland kamen. Also ich habe so eine Statistik von meinem Vorvorvorgänger, dass die alle aus ganz Deutschland, also aus dem Süden kommen genauso viele Seeleute wie aus dem Norden, aber die sind früher an die Küste gezogen. Heute wohnen die irgendwo, weil sie zum Flughafen fahren und fliegen dann von Frankfurt oder München irgendwo hin. Aber dadurch sind die Familien von den Seeleuten und die Seeleute selbst noch mehr vereinzelt in dem, was an ihrem Leben so besonders ist. Und deshalb ist es noch wichtiger, auf die Seeleute hinzuweisen, aber sie sind eben weniger sichtbar in der Gesellschaft.
Gibt es da eigentlich irgendwie so interkonfessionelle Zusammenarbeit oder Kooperation mit Seemannsmissionen, nenne ich es jetzt mal, anderer Religionen auch?
Natürlich, also wir sind Gründungsmitglied der ICMA, das ist die International Christian Maritime Association. Und da sind wir als Deutsche Seemannsmission von Anfang an dabei. Das sind alles christliche Organisationen. Soweit ich es weiß, gibt es auch überregional keine anderen Organisationen, die diese Art von Arbeit machen, also von anderen Religionen oder anderem Hintergrund. An manchen Orten vor Ort gibt es dann auch Menschen aus anderen Religionen, die mitarbeiten. Aber wichtig ist uns dieser ökumenische Dialog. Also in Deutschland gibt es auch Stella Maris, die katholische Seemannsmission. Die sind nur aus geografischen, historischen Gründen kleiner, weil die katholische Kirche im Norden nicht so stark vertreten ist wie im Süden. Und die Häfen sind mal bei uns im Norden. Im Süden gibt es keine Seehäfen.
Wie sind Sie denn eigentlich zu dem ganzen Thema Schifffahrt gekommen?
Also mein Onkel ist zur See gefahren, aber
immerhin.
Das habe ich eigentlich nicht so bewusst wahrgenommen. Also als der gestorben war, haben wir dann ein Foto gefunden, wo ich ihn auf einem Schlepper am Hamburger Hafen nochmal besucht habe. Also da hatte er dann noch gearbeitet, da konnte ich mich als kleiner Junge, also habe ich das gemacht, konnte ich mich gar nicht mehr so erinnern. Aber ich bin 2013 Seemannspastor der Nordkirche geworden. Ich war vorher ein paar Jahre in Brasilien und dann auch in Kiel in so einem multikulturellen Stadtteil und interreligiöser Dialog unterwegs und habe dann gedacht, Mensch, Seemannspastor, das ist ja schon spannend, das könnte passen, also mit den verschiedenen Kulturen. Und das habe ich auch gemerkt, dass mir das sehr geholfen hat. Und zugleich habe ich gemerkt, dass diese Welt der Seeleute so anders ist, dass man, wenn man nicht aus dieser Welt kommt, erstmal eine ganze Zeit braucht, da reinzukommen. Also ich habe vorher gedacht, ich nehme auch viele Sachen aufmerksam wahr und sehe auch Fernsehen und lese Zeitung und Bücher. Und trotzdem ist das eine sehr fremde Welt, die einfach völlig anders ist als die Welt an Land und völlig anders auch als die Welt von vielen in der Schifffahrt, die halt in den Betrieben an Land arbeiten, die auch nicht so richtig das mitkriegen. Aber genau deshalb ist es eben so wichtig, davon zu erzählen.
Hat wahrscheinlich dann eine Weile gedauert, bis man sich da so richtig reingearbeitet hat und auch die Leute kennengelernt hat und auch die Gewohnheiten und manchmal speziellen Gegebenheiten in der maritimen Branche so richtig aufgesaugt hat.
Ja, ich habe das am Anfang wie so ein Schwamm überall Informationen aufgenommen und das ist ja dann auch so, dass das immer noch ergänzt. Also ich würde jetzt sagen, ich mache das jetzt über 10 Jahre und trotzdem gibt es immer noch Sachen, wo ich dazulerne. Also wenn ich auf dem Schiff raufgehe zum Wortbesuch, was ich heute leider nicht mehr so oft machen kann, aber da gibt es ganz oft Überraschungen. Also es ist eben nicht so, dass man denkt, ach, das ist ein Schiff mit der und der Fracht und der Art von Schiff und dann ist das so, sondern es kann auch wieder ganz anders sein. Und das ist das Spannende daran und das macht mir einfach riesig Spaß, auch mit den Seeleuten zu arbeiten und da so viel mitzukriegen und so viel zu erleben, was das auch für tolle Menschen sind. Das sind das sind Fachkräfte, hochqualifizierte Fachkräfte, die eine super tolle Arbeit machen, was aber kaum gesehen wird. Und davon zu erzählen und das mitzukriegen, bringt Spaß.
Wenn ich das richtig weiß, sind Sie ja bis 2028 ernannt. Und wenn Sie sagen, dass Sie so viel Spaß daran haben, kann man dann davon ausgehen, dass Sie es auch noch länger machen? Oder werden Sie irgendwann sagen, okay, Schifffahrt ist schön und aufregend, aber irgendwann vielleicht mache ich doch noch wieder was anderes?
Ja, ich bin ja ziemlich genau jetzt bei der Halbzeit. Also momentan würde ich sagen, es macht mir so viel Spaß und es ist so spannend, dass ich da gerne weitermachen will. Wenn dann der Wahlkampf kommt und das darum geht, bestätigt zu werden, muss ich nochmal drüber nachdenken, muss auch mit meiner Familie drüber sprechen, weil ich halt sehr viel unterwegs bin in der Welt, um die Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu besuchen. Das ist sehr wichtig dabei, aber das heißt eben, dass ich sehr weit weg von zu Hause oft bin. Nicht so wie die Seeleute, aber trotzdem muss man das auch mit der Familie absprechen.
Halbzeit, sagen Sie. Was sind denn so noch Ihre Pläne für die zweite Halbzeit Ihrer Amtszeit? Also Sie haben schon von Großbritannien gesprochen, dickes Brett zu bohren. Was haben Sie sonst noch auf der Agenda?
Auf jeden Fall würde ich gerne das Netzwerk und die Basis der Seemannsmission vergrößern. Das heißt, ich denke, wir brauchen noch ein paar weitere Standorte. Wir sind gerade dabei, dass wir dieses Thema Mental Health auch als Schulung anbieten für Reedereien und freuen uns schon, dass erste Reedereien das auch anfragen. Und das aber noch viel deutlicher zu machen, was wir da für eine Expertise haben, wie wir uns, da müssen wir noch viel dran arbeiten. Also das heißt, diese Story zu erzählen, dass Seemannsmission eben auch Billardtisch und Ausflug oder Weihnachtsgeschenke ist, aber viel mehr als das und das noch rüberzukriegen. Also wie können wir das deutlich machen? Das ist so ein wichtiges Thema und es gibt eine Reihe von Orten, wo ich jetzt am Gucken bin, ob man da vielleicht hinkommen könnte als Seemannsmission, wo halt noch nicht so viel vor Ort ist. Und auf jeden Fall ist für mich auch sehr wichtig, die Zusammenarbeit in der Schifffahrt nochmal zu verstärken. Das heißt, auf einzelne Reedereien zuzugehen, mit denen zu sprechen. Da kann man Briefe schreiben, aber letztlich ist das wirklich über Gespräche und da erstmal die richtigen Ansprechpartner zu finden und zu sagen, so, wir wollen wirklich auch mit euch gemeinsam unterwegs sein. Und ich glaube, wenn in der Branche das so richtig ankommt, was Nachhaltigkeit heißt, dann können wir da auch ein guter Partner sein. Also zur Nachhaltigkeit, zu diesen ESG-Kriterien gehört ja auch das Social. Und das heißt erstmal für die Seeleute in der eigenen Branche da zu sein und da was zu machen. Und da können wir, glaube ich, ganz viel auch gemeinsam mit Reedereien was bewegen.
Fühlen Sie sich da ernst genommen, wenn Sie sich mit Reedereien in Kontakt setzen und wenn Sie da vielleicht auch das Gespräch dann finden?
Also wenn die wirklich zuhören und gucken, was wir machen, dann ja. Also es gibt eben oft so ein Bild oder so verschiedene Bilder von Seemannsmission. Also haben uns auch Leute aus Reedereien zurückgespiegelt, dass sie dann eben, ja, die kennen halt den Duckdalben und da geht man halt ein Bierchen trinken und ein bisschen Billard spielen, ist ja ganz nett. Aber dass es da eben auch dieses ganze Angebot von Seelsorge, Gesprächen, Probleme loswerden gibt, das wissen wenige. Und ich habe auch Leute aus der Schifffahrt getroffen, als ich dann sagte, ich werde Generalsekretär und bin dann für die Weltweite. Es gibt die Seemannsmission auch im Ausland. Also da gibt es wirklich noch viel Bedarf, davon zu erzählen, was wir tun, wo wir sind und dass wir eben nicht nur in Hamburg und Bremerhaven und Stade und so weiter sind, sondern eben auch in Kamerun und New York und Panama und Santos und an vielen anderen Orten in der Welt. Und da müssen wir halt viel von erzählen und ich denke, dass wir da auch dann die richtigen Gesprächspartner finden.
An wie vielen Standorten sind Sie denn?
Also wir sind an 33 Standorten. Momentan aktiv sind 30 aus verschiedenen Gründen. Also die zwei in England halt nicht. Und wir suchen gerade in Singapur einen Neustart. Aber das wäre ein sehr wichtiger Standort, wo wir dann aber auch wieder Partner brauchen, die uns das möglich machen, weil wir bisher auf einer anderen Basis dort waren und jetzt nochmal wirklich neu beginnen müssen. Das heißt, da gucken, dass wir dann jemand haben, dass wir da die Visa kriegen können, aber auch die Finanzierung sicherstellen können. Das ist ein sehr teurer Standort, aber das ist gerade so ein Hafen auch für dieses ganze Thema PSNV und ich sag mal auch die mentale Betreuung ist das gerade so ein Hafen zwischen Asien und Europa. Da wäre es sehr wichtig, präsent zu sein auch.
Vorausgesetzt, das ganze Thema Finanzierung klappt so, wie Sie sich das vorstellen. Haben Sie ja schon gesagt, dass Sie sich auch durchaus vorstellen können, vielleicht in andere Orte noch zu gehen. Welche Region und oder Länder haben Sie denn sich da so als Ziel gesetzt oder als Wunsch zumindest mal aufgeschrieben?
Naja, wir haben, also es gibt ja eine Reihe von neuen Häfen, auch in Nordafrika zum Beispiel. Es gibt auch Häfen in der Türkei, die relativ groß sind. Es gibt eine Reihe von Häfen in Brasilien, wo noch gar nichts ist. Das ist auch nicht immer messbar, wie wichtig ein Hafen ist. Also wenn ein Hafen einigermaßen Betrieb hat und die Seeleute da nichts weiter an Angeboten haben, ist es halt wichtig, da zu sein. Und es gibt natürlich in einem sehr großen asiatischen Land sehr, sehr, sehr große Häfen, wo es bisher noch kein internationales Angebot für Seeleute gibt, wo es aber eben sehr schwierig ist, reinzukommen. Also wir sind ja in Hongkong seit vielen Jahren, aber da gäbe es ja noch viele andere Häfen, aber das ist halt eine sehr schwierige Sache, dort was zu machen für die internationalen Seeleute, aber es wäre gerade dort sehr wichtig in der Region.
Ich spreche es mal aus, Sie sprechen wahrscheinlich von China, da gibt es gar keine deutsche Seemannsmission?
Also bisher nicht, auch keine aus irgendeinem anderen Land. Wir strecken da unsere Fühler aus und versuchen dort was zu erreichen. Viel mehr kann ich dazu jetzt nicht erzählen, weil das halt ein sehr sensibles Thema ist, aber es wäre sehr gut, dort was zu haben, weil das ja mit die größten Häfen der Welt sind und oft auch so eine Endhäfen in dieser Handelskette halt und wo dann Schiffe vielleicht ein Momentchen länger liegen, die aber oft auch sehr weit weg von der Stadt sind und wo dann halt eine Unterstützung sehr gut wäre.
Wir kommen so langsam zum Ende, aber eine Frage hätte ich noch. Es wurde ja sehr viel über die Situation der Seeleute während der Corona-Pandemie gesprochen. Es ging ums Impfen, es ging darum, dass sie feststeckten in verschiedenen Häfen. Gerade hier in Hamburg war das Thema, glaube ich, Kiribati. Das sehr, sehr lange dauerte und das auch wirklich nicht schön war. Haben Sie das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit, die damals den Seeleuten geschenkt wurde, erhöhte Aufmerksamkeit für gewisse Themen, dass das nachhaltig war? Also ist das immer noch bei den Leuten im Kopf oder hat sich das mittlerweile wieder so, okay, Seeleute sind halt da, wenn sie überhaupt da sind und diese gesteigerte Aufmerksamkeit hat sich wieder gelegt? Was meinen Sie?
Also einerseits würde ich schon sagen, dass eine ganze Menge Leute es im Kopf behalten haben, was mit den Seeleuten war. Also gerade hier in Hamburg mit den aus Kiribati, die ja lange festsaßen, da war ich auch direkt beteiligt und ich merke das immer noch, wenn ich mit Leuten rede, dass die sich dann daran erinnern können. Oder andere Berichte, die halt in der Pandemie liefen. Und dann wurde ja definiert, sie sind Key Workers. Andererseits ist es halt so, dass nach der Pandemie es ganz lange gedauert hat, den Landgang wieder zu normalisieren. Also in Deutschland ist es kein so großes Problem, aber auch in Europa gibt es schon Häfen, wo es schwierig ist und weltweit erst recht. Der Landgang ist ein großes Problem. Das haben wir auch jetzt nochmal angestoßen für die MLC bei der ILO, also dass es da in den Bestimmungen verbessert wird. Und es gibt ja von Mission to Seafarers diesen Seafarers Happiness Index. Da ist gerade jetzt auch wieder im letzten Quartal rausgekommen, ganz deutlich, dass viele Seeleute sagen, es ist mit Landgang schwierig und es liegt oft an den Häfen.
Da muss ich ganz kurz nachhaken. Was heißt das, ist mit Landgang schwierig? Was ist damit gemeint?
Also für die Seeleute ist es ja sehr wichtig, Landgang zu haben. Die sind ja 4, 6, 9 Monate an Bord und manchmal noch länger und haben wenig Gelegenheiten, mal rauszukommen aus dem Schiff, runterzukommen. Und dann gibt es eben Häfen, die auf ganz unterschiedliche Arten, also nach der Pandemie, also in der Pandemie war Landgang eben verboten, weil die Seeleute angeblich das Virus einschleppen und so weiter. Da gab es ja sogar Fälle, dass dann Seeleute nicht medizinisch behandelt wurden. Danach wurde es an vielen Orten wieder erleichtert, aber es gab dann Orte, also in Brasilien hat das sehr lange gedauert, dann ging es auch irgendwann, weil dann die Kreuzfahrtschiffe kamen und dann konnten die Leute an Land. Aber es gibt eben Häfen, wo, also zum Beispiel in Rotterdam ist es so, dass die Terminals, also wie in anderen Häfen auch alle privat sind, aber dass zum Teil dann Terminals sagen, ach, wir haben am Wochenende oder zu Feiertagen einfach keinen Amt auf dem Terminal. Das heißt, das Schiff liegt dort am Kai, aber die Seeleute können nicht runter und es kann auch keiner rauf. Und es gibt andere Terminals in Panama oder woanders, wo das dann so ist, dass ja, einen Shuttlebus gibt es ja nicht. Das heißt, wenn ihr im Terminal vom Schiff zum Gate fahren wollt, dann müsst ihr erstmal ein Taxi nehmen, das 50 Euro kostet oder sowas. Und dann müsst ihr noch Gebühren bezahlen für den Landgangsausweis. Oder in Kamerun ist es immer noch ein Problem, dass zwar der Landgang erlaubt ist, aber dass der bürokratische Prozess so lange dauert und dann kriegen sie eine Erlaubnis nur für einen Tag, was es also vorher auch nicht so gab. Das heißt, wenn das um 17 Uhr die Erlaubnis kommt, dass man an dem Tag noch an Land darf, dann kann man noch 2, 3 Stunden an Land und dann muss man wieder auf dem Schiff sein. Also das ist immer noch an vielen Orten schwierig und manchmal eben auch so, dass man gar nicht genau sagen kann, an wem das liegt. Also dass es der eine auf den anderen schiebt und da möchten wir eben auch, dass das die Hafenstaaten als Verantwortung übernehmen. Und andersrum würden wir auch erwarten, dass Reedereien, aber auch Schiffe, Firmen, die etwas über See verschiffen, dann auch nachfragen, wird denn da Landgang gewährt? Weil ich würde jetzt sagen, dass es eine Einschränkung ist, also wenn man Menschen an ihrem Arbeitsplatz einsperrt, ist das eigentlich ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Das ist die formale Definition von Zwangsarbeit und das darf in der Schifffahrt nicht passieren. Und da müssten eigentlich alle in der Branche an einem Strang ziehen und auch Reedereien sich wehren, wenn sie an einen Hafen kommen, wo Landgang nicht möglich ist.
Das wird den Hafenstaaten und den Reedereien ja wahrscheinlich aber auch nicht neu sein, was Sie mir jetzt erzählen. Ist schon ein bisschen merkwürdig, dass das dann immer noch so ist, also dass es da offensichtlich keine Einigung gibt oder dass man sich zumindest mal an einen Tisch setzt. Also klingt schon hart, muss ich sagen.
Naja, das ist das, das dann immer vom einen auf den anderen geschoben wird. Und okay. Dann müsste eben schon klar sein, also dass man die Verantwortung nimmt und dass eben nicht die Reederei sagt, wir können nichts dafür, das ist der Hafen. Und dass der Hafenstaat oder die Hafenverwaltung nicht sagt, wir können nichts dafür, ist ein privates Terminal. Gesetze gelten überall und das sollte auch in allen Ländern so sein, dass jetzt nicht dann jemand sagt, das ist ein privates Terminal, da gelten solche Regelungen nicht.
Ich bin gespannt, wie sich vor allen Dingen auch das letzte Thema entwickelt, aber auch die weitere Entwicklung der Deutschen Seemannsmission und ihre Arbeit. Für den Moment soll es das gewesen sein. Herr Ristau, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.